Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei meinem Podcast Geld und Leben. In Zeiten sinkender Sparzinsen suchen Anleger nach Alternativen, die ihnen helfen, Geld anzusparen und der Inflation mit höheren Erträgen ein Schnippchen zu schlagen. Exchange Traded Funds oder ETFs sind vielleicht so ein Instrument. Für manche sind ETF noch ein spanisches Dorf, für andere eine Alternative zum Sparbuch, aber auch Investmentfonds. Wir wollen heute erklären, was ein ETF ist, wie er funktioniert und wie Sie persönlich davon profitieren können. Als Experte ist heute der Leiter des Treasury der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, Gerhard Laus, bei mir zu Gast. Er ist seit mehr als 30 Jahren im Wertpapiergeschäft tätig, hat also nicht nur die Höhen, sondern auch die Tiefen in diesem Bereich miterlebt und weiß, wovon er spricht. Herr Laus, ich freue mich, dass Sie bei uns zu Gast sind.
Einen schönen Nachmittag.
Herr Laus, vielleicht fangen wir gleich mit dem Grundlegenden an. Wie kann man einem Laien einen ETF erklären? Was ist ein ETF?
Nun, der ETF oder der Begriff Exchange Traded Fund steht für einen börsengehandelten Investmentfonds. Das heißt, diese Fonds werden passiv gemanagt und sind an einer Börse notiert. Ziel eines ETF ist es in der Regel, einen Referenzwert nachzubilden, wie zum Beispiel einen Index. Heute gibt es auf alle großen Aktienmärkte der Welt ETF-Produkte, wie zum Beispiel auf die globalen Aktienindizes von MSCI oder auch amerikanische Indizes wie Dow Jones, Standard & Poor's, aber auch europäische Indizes, deutscher Aktienindex und auch der österreichische Aktienindex.
Welche Gründe gibt es, in einen ETF zu investieren?
Der Grund liegt schon auch im Namen verborgen. Ein Grund kann sein, dass man eben ETFs an der Börse handeln kann. Somit sind diese jederzeit während der Börsenöffnungszeiten handelbar und es ist auch der Einsatz von Limits möglich für alle, die sich damit auskennen. Ein zweiter Grund, wird auch immer wieder genannt, sind die vergleichsweise geringen Produktkosten. Aber Achtung hier, wir reden hier nur von den Produktkosten, zu den anderen Kosten kommen wir noch später.
Genau. Kann man vielleicht ein bisschen einen Vergleich machen? ETFs werden bisweilen mit Investmentfonds verwechselt oder auch verglichen. Was ist der Unterschied und wie schneiden ETFs eigentlich ab?
Nun, der wesentliche Unterschied liegt darin, dass ETFs passiv gemanagt sind, das heißt, sie bilden einfach einen Index nach. Und klassische Investmentfonds werden aktiv gemanagt. Sie versuchen eben durch das Management einen Mehrwert für den Kunden zu erzielen. Die Frage nach dem Vergleich zwischen Investmentfonds und ETFs kann man nicht generell beantworten. Tendenziell zeigt sich aber, dass bei großen, breiten Indizes eine passive Strategie eher besser abschneidet. Hintergrund ist, dass diese Märkte sehr effizient ist, gut analysiert sind und es ist daher für den aktiven Fondsmanager schwierig, hier einen Mehrwert zu generieren. Die Stärken des aktiven Management zeigen sich dagegen vor allem in der generellen Auswahl der Märkte, in die investiert wird, der Themen und der Regionen, die investiert wird und auch bei der Umsetzung von konkreten Strategien, wie zum Beispiel einer Risikostrategie.
Gibt es auch aktiv gemanagte ETFs?
Diese ETFs gibt es mittlerweile bereits am Markt, das ist aber noch ein sehr junger Markt. Wir können hier noch wenig Vergleiche ziehen, weil es eben hier noch eine sehr, sehr kurze Historie gibt.
Und was heißt es, wenn ein ETF aktiv gemanagt ist?
Da versucht auch der ETF-Manager durch zum Beispiel konkrete Regelwerke auf bestimmte Marktsituationen zu reagieren und so auch einen Mehrwert für den Kunden zu erzielen und nicht nur die bloße Abbildung des Marktes.
Also das heißt, dann ist nicht einfach der ATX zum Beispiel abgebildet, sondern der gewichtet möglicherweise anders?
Genau das ist der Hintergrund. Grundsätzlich versucht auch der aktiv gemanagte ETF zum Beispiel auf den ATX nachzubilden, aber eben durch verschiedene Regelwerke etwas besser abzuschneiden als der ATX am Markt.
Okay, wenn ich jetzt Anleger bin und sage, ich möchte in einen ETF investieren, wie funktioniert das? Wie gehe ich da vor?
Grundsätzlich sollte man sich bei jedem Investment in Wertpapiere vorher gut informieren. Was will ich investieren? Wo will ich investieren? Wie lange möchte ich investieren? Oder auch, wie ist meine Wohlfühlbalance zwischen Ertrag und Risiko? Anlegern, die hier noch keine Erfahrung haben, würde ich auch hier immer raten, die Expertise eines Beraters in Anspruch zu nehmen, auch beim Thema ETF. Für versierte Anleger gibt es im Internet zahlreiche Informationsmöglichkeiten. Wichtig aus meiner Sicht ist aber auch, dass man hier immer beachtet, dass ETFs hauptsächlich für Aktieninvestments in Frage kommen und man sich vorher die Frage stellen sollte, wie viel meines Kapitals möchte ich überhaupt in Aktien investieren.
Aber wenn ich schon weiß, Aktien interessieren mich und möglicherweise sind Einzeltitel für mich zu riskant, weil ich mich nicht gut genug auskenne, ist wahrscheinlich ratsam, hier einen ETF auszuwählen, oder?
Einen klassischen Fonds, wenn ich es aktiv gemanagt haben möchte, aber wenn ich sage, ich habe ganz konkret die Vorstellung, zum Beispiel den österreichischen Aktienmarkt abzubilden, dann kann ein ETF auch eine interessante Alternative sein.
Und wie kaufe ich jetzt einen ETF?
Grundsätzlich werden ETFs an der Börse gehandelt. Das heißt, ich kann einen ETF genauso handeln, wie ich eine Aktie handeln kann. Aber eben nicht nur eine einzelne Aktie, sondern den Aktienkorb, diesen ETF. Also man muss hier auch beachten, dass man eine entsprechend gute Börse auswählt, wo eine entsprechende Handelbarkeit verfügbar ist, wo es vielleicht auch Market Maker gibt, die sich um die Liquidität kümmern. Das sind Kriterien, auf die man bei der Auswahl des ETFs achten sollte. Aber vom Grundsatz her funktioniert es wie ein normaler Börsenhandel.
Jetzt gibt es ja, wenn man sich damit beginnt, sich damit zu beschäftigen, eine Unzahl von ETFs. Wie komme ich da zu den richtigen, sage ich einmal, wenn ich zum Beispiel beschließe, ich möchte einen ETF, der den Dow Jones oder den Nasdaq abbildet. Wie funktioniert das?
Ich glaube, dass es ein guter Rat ist, sich einen guten, international renommierten Emittenten für einen ETF zu suchen. Es gibt hier viele Produkte mittlerweile am Markt und die Marktführer sind in der Regel auch die beste Adresse für einen ETF. Und es gibt eben hier von den Anbietern her selber Informationsmöglichkeiten im Internet. Es gibt auch Vergleichsportale, wo man verschiedene ETFs miteinander vergleichen kann. Also man muss ja schon ein bisschen, kein Profi, aber man sollte ein bisschen Erfahrung mitbringen. Aber es gibt hier Möglichkeiten, um diese verschiedenen Produkte miteinander zu vergleichen.
Wer sind denn die Marktführer? Wo muss ich da schauen?
Na, große Namen am Markt sind zum Beispiel iShares, ein Unternehmen von BlackRock, Vanguard, ein englischer Anbieter, oder von Deutschland gibt es DBX-Trackers. Das sind so die bekannteren Namen momentan bei uns am europäischen Markt.
Mhm. Und welche Kriterien soll ich bei der Auswahl berücksichtigen? Weil Sie haben schon gesagt, ich muss mal entschlossen sein, dass ich in Aktien gehe. Aber dann ist die Frage, welche Auswahlkriterien gibt es noch?
Neben dem Emittenten sollte man auch berücksichtigen, wie groß ist der ETF bereits. Ja, es gibt mittlerweile eine sehr, sehr große Anzahl von verschiedenen ETF-Produkten, auch sehr kleine. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass kleinere ETFs öfters geschlossen werden, dass der Fonds aufgelöst wird. Also man sollte auf das Volumen achten. Dann habe ich schon kurz erwähnt die etablierte Börse, damit auch ein entsprechender Handel sichergestellt ist. Und auch die Konditionen dieser Börse sollte man sich ansehen. Und wichtig ist auch noch zu schauen, wie ist die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs, damit diese nicht zu groß ist. Und auch aus meiner Sicht ist es auch sehr wichtig, auf die Gesamtkosten zu schauen. Also nicht nur von den vermeintlich günstigen Produktkosten sich verlocken zu lassen, sondern wie sind Ankaufskosten, Verkaufskosten, die Kosten im Produkt natürlich und auch die Kosten für das Halten des Produktes.
Mhm. Welche Kosten sind in diesem Zusammenhang üblich? Womit muss man da rechnen?
Beginnen wir mit den An- und Verkaufskosten. Hier gibt es natürlich unterschiedlichste Anbieter am Markt. Also die Banken haben individuelle Konditionenmodelle. Also das sollte man, glaube ich, doch mit seiner Bank oder mit seinem Broker verhandeln. Bei den Produktkosten, bei diesen laufenden Kosten, die jährlich im Fonds direkt drinnen entstehen, liegen ETFs so zwischen 0,10 bis 0,20-30%. Das sind, glaube ich, dann schon die günstigeren Anbieter. Und für das Halten ist es vielleicht auch ein Thema, das man sich überlegen sollte, wenn man in einen ETF investiert. Die ETFs werden in der Regel von ausländischen Anbietern am Markt platziert und da sind die Haltekosten für ausländische Produkte meistens etwas höher als im Vergleich zu einem klassischen inländischen Investmentfonds.
Aber wenn ich einen ETF habe und der bildet diesen Markt ab, bekomme ich dann auch die Dividenden, die diese Einzeltitel ausschütten?
Die Dividenden, das gibt es in zwei verschiedenen Arten und Weisen, dass die Dividenden entweder im Index hineingerechnet werden, also dann bin ich bei den Dividenden dabei. Ein Beispiel dafür wäre der deutsche DAX, der deutsche Aktienindex. Und es gibt auch andere Indizes, wo die Dividenden im Index nicht hineingerechnet werden. Dann bin ich natürlich auch als Anleger bei den Dividenden nicht dabei.
Mhm. Aber das heißt, wenn ich einen ETF abschließe und kaufe, dann bin ich trotzdem Aktionär der jeweiligen Titel.
Nicht direkt Aktionär, also die ganzen anderen klassischen Aktienrechte wie ein Stimmrecht sind mit einem ETF nicht verbunden, nein.
Aber einen Anteil habe ich trotzdem, also es gehört mir.
Nein, es ist auch kein Anteil an der Aktie direkt, sondern es ist ein Anteil am ETF. Und auch hier müssen wir leider wieder unterscheiden. Die Welt ist nicht so einfach, wie sie manchmal klingt. Ob der ETF-Anbieter diese Aktien jetzt direkt im Portfolio hält, dann ist man indirekt schon Mitinhaber der Aktien. Es gibt aber auch ETFs, die diese Aktienindizes auf eine sogenannte synthetische Art und Weise abbilden, also mit Optionen oder Swap-Positionen. Bei diesen ETF-Produkten ist vor allem darauf zu achten, dass hier auch ein Emittentenrisiko besteht, weil das keine klassische Aktienveranlagung ist, sondern eben Forderungswertpapiere, die zwischen verschiedenen Anbietern abgeschlossen werden.
Mhm. Welche Nachteile haben ETFs aus Ihrer Sicht?
Grundsätzlich ist hier zu erwähnen, dass ETFs, so wie auch alle anderen Wertpapierprodukte, dem Marktrisiko ausgesetzt sind. Und ein ETF ist ja passiv gemanagt, das heißt, hier gibt es keinerlei Anstrengungen, zum Beispiel bei einem fallenden Markt etwas dagegen zu tun, vielleicht Aktienpositionen unterzugewichten, um so vielleicht bei den Kursverlusten nicht ganz so stark dabei zu sein. Und das ist aus meiner Sicht ein klassischer Nachteil eines ETFs im Vergleich zu einem aktiv gemanagten Fonds, wo hier verschiedenste Risikostrategien im Einsatz sein können. Und wir haben auch schon erwähnt, dass 90% der ETF-Investitionen in Aktienprodukten investiert sind, und hier ist natürlich das Marktrisiko besonders stark im Vergleich zu anderen Produkten.
Jetzt könnte ich theoretisch als Anleger auch hergehen und sagen, einen ATX kann ich als Anleger selbst auch abbilden. Ich kaufe einfach in der Gewichtung, wie sie im ATX gewichtet sind, die jeweiligen Aktien, ob das ein Verbund, der Voestalpine oder Raiffeisenbank International sind. Das kommt mich billiger oder teurer?
Aus meiner Sicht ist es eine eher theoretische Möglichkeit, weil ich eben alle Aktien kaufen müsste. Beim ATX geht das noch relativ einfach, weil das sind 20 Aktien. Aber um eine Aktie zu kaufen, gibt es eine Faustregel, dass man so zumindest 4.000 bis 5.000 Euro investieren sollte, damit sich das auch rentiert. Und auch bei 20 Aktien ist das dann in Summe schon eine relativ große Investitionssumme. Und Aktien haben auch An- und Verkaufskosten, Aktien haben auch Haltekosten, die sind gleich in etwa wie bei ETFs. Und ich glaube, dass der Einzeltitelkauf von Aktien sich im Vergleich zum ETF nicht wirklich lohnen würde. Also für mich eine theoretische Möglichkeit.
Mhm. Was würden Sie bevorzugen, ansparen oder in einen fixen Betrag investieren?
Es gibt eine Vielzahl von ETF, wo beide Varianten möglich sind, und ich würde auch beide Varianten empfehlen. Wir haben schon erwähnt, dass Aktienmärkte doch relativ großen Schwankungen unterliegen, und da kann eine regelmäßige Ansparung auch Vorteile bringen, indem man eben bei gefallenen Kursen eine höhere Stückanzahl kauft und bei stark gestiegenen Märkten eher weniger Stücke, und dadurch ergeben sich günstigere durchschnittliche Anschaffungskosten. Und das ist eine generell, glaube ich, ratsame Vorgangsweise bei Aktien, neben Einmalinvestments auch Ansparprodukte zu nutzen.
Gibt es eigentlich sowas wie ETFs für Anfänger und ETF für Fortgeschrittene?
Von den Produkten her, glaube ich, gibt es hier keine Unterschiede. Ich würde aber meinen, dass Anfänger vielleicht eher mit großen globalen Aktienindizes beginnen sollten, um eben hier die Welt der Aktien, die Funktionsweise von Aktienmärkten kennenzulernen. Profis sind vielleicht dann jene Kunden, die sich vielleicht auch in Themen, in Regionen und so weiter oder in spezielle Strategien, ein aktuelles Schlagwort ist künstliche Intelligenz zum Beispiel, hineinwagen. Das wäre dann eher das Produkt für den Profi. Aber das Konstrukt ETF an sich macht jetzt keine Unterschiede zwischen Anfänger und Profi.
Sie haben schon angesprochen, die Themen-ETFs oder Regionen-ETFs, das sind also ETFs, die sich nicht keinen Index in dem Sinn abbilden, sondern eine bestimmte Produkt- oder Ländergruppe. Was halten Sie von diesen Produkten?
Bei Themenprodukten bin ich generell etwas vorsichtig. Egal, ob das jetzt eine ETF-Veranlagung ist oder auch eine klassische Fondsveranlagung. Man muss sich bewusst sein, dass man bei einem Themeninvestment immer einem eher höheren Risiko ausgesetzt ist als bei einem breit gestreuten Markt. Die Vergangenheit hat uns auch gezeigt, dass es hier in der Regel immer auch zu höheren Schwankungen kommt. Und ein klassisches Beispiel dafür ist die Umweltbranche. Diese war in den letzten Jahren doch eine sehr beliebte Branche, in die viele Investoren hineingegangen sind. Und vor circa 2 Jahren sind ja die Zinsen sehr stark und sehr schnell angestiegen. Und die Umweltbranche Branche beispielsweise ist eine Branche, die sehr stark verschuldet ist und aufgrund dieser stark steigenden Zinsen ist die Umweltbranche in Schwierigkeiten geraten und die Aktienkurse der Unternehmen sind stark gefallen. Das meine ich mit erhöhtem Risiko zum Beispiel bei Themeninvestments.
Da hat man sich praktisch ein Klumpenrisiko eingefangen.
Genau, wenn man zu viel seines Kapitals in dieses eine Thema investiert hat, hatte man eigentlich ein Klumpenrisiko.
Jetzt gibt es ja bei der seriösen Anlageberatung immer den Rat, man soll diversifizieren, man soll seine Anlage Klassen gut auswählen und nicht alles auf ein Pferd setzen. Wenn Sie gefragt werden, wie viel Prozent soll man in ETFs oder in andere Produkte gehen, welchen Anteil würden Sie als Höchstgrenze ansetzen?
Das hängt schon auch von der Wohlfühlbalance des Anlegers zwischen Ertrag und Risiko ab. Ich glaube, man muss sich die Frage stellen, wie viel seines Portfolios möchte man in Aktien investieren. Hier würde ich zwischen 20% für Anfänger und bis zu 100% für Profis dann empfehlen. Aber für einen Erstinvestment in Aktien würde ich so circa 20% als Aktienanteil empfehlen. Und da wäre dann auch das Thema, wo dann ETFs ins Spiel kommen können. Vielleicht dort mit einem Teil eben eine klassische globale Aktienveranlagung mit einem ETF-Produkt abzudecken. Und wenn es dann eben vielleicht das ein oder andere Thema noch gibt, das man beimischt, weil als Beimischung sind auch Themenfonds natürlich interessant, da wäre dann eher der klassische Fonds ins Spiel kommen.
Mhm. Wann ist der richtige Zeitpunkt, mit einem ETF zu beginnen?
Sparen kann man mit einem ETF jederzeit beginnen, aus meiner Sicht. Und man sollte sich auch bei Einmalinvestments nicht der Illusion hingeben, dass man genau den richtigen Einstiegszeitpunkt erwischt. Aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung ist es auch bei einem Einmalinvestment sinnvoll, auch dieses auf eine gewisse Zeit zu staffeln. Also zum Beispiel, wenn ich heute 10.000, 20.000 Euro investieren möchte, würde ich das zum Beispiel auf einen Zeitraum von einem halben Jahr bis einem Jahr aufteilen, um auch hier möglicherweise von Schwankungen schon profitieren zu können.
Und wenn man zum Beispiel jetzt einen ETF zum Ansparen verwenden möchte, ab welchem Betrag ist es denn sinnvoll, mit ETFs sparen zu beginnen?
In der Regel können ETFs ab 100 Euro pro Monat angespart werden. Das ist ein Betrag, der sich auch von den Spesen her schon rechnet.
Ist klar. Gut, Herr Laus, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Antworten. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, es war einiges für Sie dabei. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe von Geld und Leben wieder dabei sind und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Auf Wiederhören.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.